Es soll heute um den nächsten Teil gehen in unserer Predigtreihe zum Propheten Jona. Also der dritte Teil ist das heute, deswegen da rechts oben die große 3. Jona ist die Überschrift und der Untertitel: Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst. Und es geht um Kapitel 2. Vorher habe ich noch einmal den Kapitelüberblick über die 4 Kapitel des Buches Jona. In den ersten beiden Teilen haben wir uns mit dem ersten Kapitel beschäftigt, wo Jona flieht vor Gott und vor seinem Auftrag und wo Gott dann auch sein Gericht an dem Propheten vollzieht.
Wäre das nicht besser, da anzurufen?
Wo anzurufen? Das ist Gesar, ach so.
Da rufen wir halt mal an.
Wir rufen die Nummer schon raus.
39, 26, 57.
Immer.
Ja.
Ah, immer jetzt noch. Hört er. Wir können dich nicht hören.
Ihr könnt mich nicht hören? Irgendwas können wir nicht hören.
Ihr seid mich entstummt. Seit Carsten gesungen hat.
Jetzt besser? Bin ich jetzt zu hören?
Ja, jetzt ja.
Okay, ich habe noch mal was umgestellt. Vielleicht haben wir jetzt alles. Gut, also Kapitel 2 ist heute dran. Da geht es um Jonas Rettung durch einen großen Fisch und um Jonas Lobpreis. Und dann stehen uns noch 2 Kapitel an anderen Terminen bevor. So der Herr will und wir leben, werden wir uns noch mit Kapitel 3 beschäftigen, mit Jonas prophetischer Verkündigung in Ninive und der Buße der Nineviten als Folge und mit Jonas Unmut über Gottes Barmherzigkeit und Gottes Reaktion darauf. Aber kommen wir erst einmal zu unserem heutigen Text, Jona Kapitel 2. Schlag gerne mit auf, ich habe ihn zwar hier einmal vorne abgedruckt, komme aber immer wieder auf diesen Text zurück und dann ist es ganz gut, wenn ihr den auch noch vor euch liegen habt, wenn die Folie schon weiter ist und auf der nächsten. Jona Kapitel 2. Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona war im Leibe des Fisches 3 Tage und 3 Nächte. Und Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott, im Leibe des Fisches und sprach: Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst, und er antwortete mir. Ich schrie aus dem Rachen des Todes, und du hörtest meine Stimme. Du warfst mich in die Tiefe, mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich. Dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen, ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Wasser umgaben mich bis an die Kehle. Die Tiefe umringte mich, Schilf bedeckte mein Haupt. Ich sank hinunter zu der Berge Gründen, der Erde Riegel schlossen sich hinter mir ewiglich. Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr, mein Gott. Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn, und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen, meine Gelübde will ich erfüllen, Hilfe ist bei dem Herrn. Und der Herr sprach zu dem Fisch, und er spie Jona aus ans Land. Ja, soweit unser Text für heute. Machen wir einen kurzen Rückblick über das erste Kapitel. Wir haben uns das letzte Mal mit so einem komischen Wort beschäftigt und dem, was dahinter steht, dem Chiasmus, der nach dem griechischen Buchstaben Chi benannt ist, ein rhetorisches Muster. Und das Chi, das sieht so aus wie unser X. Und da hatten wir uns das letzte Mal dann angeguckt, wie der Text auch so aufgebaut ist, dass auf der einen Seite eben eine Achse nach unten und eine nach oben geht. Chiasmus bedeutet, dass kreuzweise in einem Text irgendetwas angeordnet wird. Der Brockhaus bringt ein Beispiel aus Goethes Faust. Die Kunst ist lang und kurz ist unser Leben. Da sieht man so diese kreuzweise Anordnung. Und wir hatten uns das letzte Mal dann angesehen, dass das bei Jona aber nicht nur in einem Satz mit ein paar Worten vorkommt, so wie Goethe das hier gemacht hat, sondern mit ganzen Aspekten, also quasi über einen Großteil des gesamten ersten Kapitels. Denn während auf der einen Seite es mit Jona immer weiter bergab ging und er floh vor seinem Gott und sich vor seinem Auftrag zu drücken versuchte, kamen die Schiffsleute auf der anderen Seite Gott, dem Herrn, immer näher und merkten auf einmal, dass es da einen Gott im Himmel gibt, den sie vorher gar nicht kannten und mit dem sie sich vielleicht mal näher beschäftigen sollten. Und am Ende von Kapitel 1 lesen wir dann im Vers 16, und die Männer fürchteten den Herrn, die Schiffsleute, die Männer fürchteten den Herrn mit großer Furcht und sie brachten dem Herrn Schlachtopfer dar und gelobten ihm Gelübde. Heute würde man wohl sagen, die hatten sich bekehrt. Danach hören wir nichts mehr von ihnen, aber es geht weiter mit Jona und der ist an seinem tiefsten Punkt angekommen. Und ruft aus seiner Angst heraus zu Gott. Das ist im Kapitel 3, der Vers 2, den ich auch als Überschrift gewählt habe. Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst. Was war geschehen? Die Seeleute werfen Jona ins Meer. Plötzlich ist das Meer ruhig. Der Sturm beruhigt sich, das Unwetter ist vorbei und die Seeleute staunen. Und Jona sinkt in die Tiefe. Ob der schwimmen konnte, weiß ich nicht. Ob der panisch war, keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte er Angst. Und wenn wir den Vers 1 lesen, aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Dann wissen wir, wie Gott seine Rettung organisierte. Ein großes Tier aus dem Meer überwältigte den Propheten. Wir haben uns ganz am Anfang, im ersten Teil der Predigtreihe, ein bisschen mit der Frage beschäftigt, ob es sich bei diesem Text, den wir hier vorliegen haben, um ein Gleichnis handelt, also eine Erzählung gleichnishafter Art, oder um einen Bericht, also um etwas, was dargestellt wird, so wie es sich tatsächlich zugetragen hat. Und sind dann, haben das längere Zeit betrachtet, ich will da jetzt nicht mehr ins Detail gehen, sind dann aber zu dem Ergebnis gekommen, dass diese Frage zwar sicherlich akademisch interessant ist, uns aber letztlich nicht weiterhilft, wenn wir von diesem Text in irgendeiner Weise profitieren wollen. Denn dann können wir sowohl in der einen als auch in der anderen Form davon profitieren, dass wir diesen Text haben. Das heißt, ich klammere jetzt auch ein bisschen solche Fragen aus, wie ob jetzt in dem Fisch der Sauerstoff ausgereicht hat oder was da für merkwürdige Gedanken aus biologischer Art noch möglich wären. Wir sehen ja hier, dass Gott allein schon dadurch, dass er einen Fisch schickt, ein Wunder tut. Also es ist ja jetzt nicht so, dass sich das zufällig ereignet, dass zufällig der Fisch vorbeischwimmt und der hat gerade versehentlich seinen Mund nicht rechtzeitig zugemacht und ups, hatte er ihn verschluckt. Hab gerade jetzt gestern in den Nachrichten gelesen, vor Thailand sind Wale gestrandet, einen haben sie obduziert, der hatte 80 Plastiktüten in seinem Bauch. 3 hat er noch erbrochen oder 4, aber trotz tierärztlicher Hilfe konnte das Tier nicht gerettet werden und ist an seinen Plastiktüten verendet. Der Fisch hier hat das überlebt, obwohl er nicht nur Plastiktüten, sondern gleich einen ganzen Menschen in seinem Bauch hatte und das eigentlich nicht zu den üblichen Mahlzeiten eines Fisches gehört. Also ohnehin hat Gott hier in wunderbarer und übernatürlicher Weise eingegriffen und jetzt dann darüber nachzudenken, wie es mit den Luftverhältnissen ist und ob man eine Sauerstoffflasche bräuchte und so weiter. Ich glaube, das führt uns nicht weiter. Aber wenn wir mit einer anderen Fragestellung an diesen Text herangehen, nämlich mit der, was wir daraus lernen können, insbesondere für unsere Beziehung mit Gott, dann können wir sehr davon profitieren. Und zunächst einmal fällt auf, dass Jesus das als Zeichen nimmt. Er sagt im Matthäus 12, Vers 40, denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte in dem Bauch des großen Fisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Das ist die direkteste und auffälligste Parallele im Neuen Testament. Jesus nimmt hier diesen Propheten aus Galiläa, wo die Pharisäer ja gesagt haben, aus Galiläa würde kein Prophet aufstehen, als Vorbild und spricht über die 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches und nimmt sie als Vorbild. Paulus hat was ganz Ähnliches erlebt. Paulus war 3 Tage und 3 Nächte blind, nachdem Gott ihm begegnet war. Und er aß nicht und er trank nicht. Als Jona im Fischbauch war, war er wohl auch blind. Also er konnte halt nicht sehen, weil der Fisch dunkel war. Und gegessen und getrunken hat er da mit Sicherheit auch nicht. Aber das ist schon mal wieder deutlich weiter weg. 3 Tage, dieses Motiv kommt relativ häufig in der Heiligen Schrift vor, aber wir haben dann immer weniger Ähnlichkeit als das, was wir jetzt schon bei dem Herrn Jesus gefunden haben. Erstaunlich ist hier, dass im ersten Vers schon die Rettung vorweggenommen wird in diesem Text. Also, ich habe ja jetzt nur die erste Hälfte gelesen, aber im ersten Vers kommt schon, aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und was würde man jetzt erwarten? Erst ist er über Bord gegangen, dann hat ihn noch ein großer Fisch gefressen. Also nun ist er aber nun wirklich tot. Ne? Mehr kann man ja nun wirklich nicht mehr aufbieten, um einen Menschen sein Leben zu nehmen. Dann geht der Vers aber weiter. Und Jona war im Leibe des Fisches 3 Tage und 3 Nächte. Da ist zwar noch nicht so ganz drin enthalten, ob er jetzt lebendig oder tot da wieder rausgekommen ist, aber zumindest wird schon deutlich, dass der Fisch ihn nicht verdaut und hinten ausgeschieden hat. Und wenn wir weiterlesen, dann sehen wir, Jona lebt und er betet. Und das schon zum 2. Mal. Also sehen wir uns die nächsten Verse ab Vers 2 einmal näher an. Im Vers 2 heißt es, und Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott, im Leibe des Fisches und sprach, ich rief zu dem Herrn in meiner Angst und er antwortete mir, ich schrie aus dem Rachen des Todes und du hörtest meine Stimme. Jona gedenkt im Fisch an sein Gebet unter Wasser. Er benutzt hier die Vergangenheit. Ne? Also er sagt und sprach, ich rief zu dem Herrn in meiner Angst. Und er antwortete mir, ich schrie aus dem Rachen des Todes. Das ist also offensichtlich ein Gebet, wo er sich selbst, sein eigenes Gebet, das er im Wasser gesprochen hat, hier zitiert. Und noch einmal wieder vor den Herrn bringt. Und Gott hört seine Stimme. Was hast du erwartet? Dieser Flegel, dem Gottes Wort völlig gleichgültig war, dem die Niniviten und der Untergang einer ganz großen Stadt total egal war, der nur an seine eigene Wohlfahrt dachte und Kreuzfahrten machte, statt dem Auftrag Gottes nachzufolgen und irgendwie den Dienst auszuführen, der ihm aufgetragen war, sollte Gott sich um den noch kümmern? Wer hatte denn Gottes Gericht verdient, wenn nicht Jona? Und immerhin tut aber Jona nun das Richtige und wendet sich an Gott, statt weiter vor ihm davonzulaufen. Er tut das Richtige und betet. Wofür? Lesen wir mal weiter, Vers 4. Du warfst mich in die Tiefe, mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben, alle deine Wogen und Wellen gingen über mich. Wenn wir dieses Gebet lesen, dann fällt eine Sache auf. Im Vers 3 spricht Jona vom Herrn. Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst und er antwortete mir. Das ist die sogenannte dritte Person, die Er-Form. Und plötzlich wechselt Jona hier zum Du. Und du hörtest meine Stimme. Und jetzt geht es im Vers 4 weiter mit dem Du. Du warfst mich in die Tiefe. Moment mal, waren das nicht die Seeleute, die Jona über Bord geworfen haben und dadurch ist er im Meer gelandet? Jona hat hier alles Gott anvertraut. Er gibt den Elementen um ihn herum, dem Seetang, dem Wasser, denen gibt er keine Macht, keine Verantwortung, sondern er stellt alles Gott anheim. Er legt alles in Gottes Hände. Die Verantwortung sowohl für die Umstände als auch natürlich für die Rettung. Ich lese nochmal weiter, Vers 5, oder des Satzes halber fange ich in 4 nochmal an, denn der Satz geht dann weiter in Vers 5. Du warfst mich mitten in die Tiefe, mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben, alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen, ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Wasser umgaben mich bis an die Kehle, die Tiefe umringte mich, Schilf bedeckte mein Haupt, ich sank hinunter zu der Berge Gründe, der Erde Riegel schlossen sich hinter mir ewiglich. Alles vertraut Jona Gott hier an und ich glaube, da können wir etwas von ihm lernen. Jesus sagt in Lukas 16, dass die Söhne der Welt klüger sind als die Söhne des Lichtes gegen ihr eigenes Geschlecht. Und das ist sowas wie ein geistliches Naturgesetz. Da geht es nicht um handwerkliches Geschick oder kognitive Leistung oder irgendwas in der Richtung, sondern es geht um unser Verhalten dem Herrn Jesus nach. Aber wer glaubt das schon? Wir kommen uns doch schon deshalb klug vor, weil wir diejenigen sind, die das Evangelium angenommen haben. Also wir sind doch die Ehrlichen, die Dienstbereiten, diejenigen, die zum Guten gerüstet sind. Und ja, dann gibt es die anderen, die sind draußen. Wir sind drinnen, die anderen sind draußen. Das sind die Gottlosen, richtig? Aber wenn der Herr uns dann einen unangenehmen Menschen oder ein böses Wort oder einen vielleicht müpfigen Ehepartner oder eine langjährige Krankheit oder irgendeine andere missliche Lage oder irgendein Leiden, das nicht wieder weggeht, vielleicht ein aufmüpfiges Kind oder irgendetwas in der Richtung schenkt, dann ist ganz schnell vergessen, dass der Herr uns ja eigentlich nicht zum Zorn bestimmt hat, wie er in 1. Thessalonicher 5, Vers 9 schreibt, dann suchen wir die Schuld. Und dann sind wir gar nicht mehr so schnell dabei zu sagen, Herr, vielen Dank für all das, was du mir geschenkt hast und ich lasse alles in deiner Hand. Und wenn es nicht nach unseren Vorstellungen geht, dann sind wir schnell dabei, dass wir uns zurückziehen oder vielleicht sogar um uns schlagen oder die Wunden lecken, die vermeintlichen. Und uns fehlt jeder Gedanke daran, dass alles, was der Herr tut, doch eigentlich zu unserem Besten ist, wie es in Römer 8, 28 heißt. Und dass er uns eigentlich nur zurechtbringt, und zwar damit wir nicht zusammen mit der Welt, also mit denen, die draußen sind, verdammt werden. Und deshalb gibt es wahrscheinlich nirgendwo so viele Geistesgestörte wie unter den Christen. Denn wo unser Eins beginnt, wieder auf Eigensinn, auf eigene Ideen zu schauen, in unserem Denken, in unserem Wünschen, in unserem Handeln wieder auf uns zu sehen, zu jammern, zu klagen, statt dankbar zu sein und uns Christus und der Weisung seines Heiligen Geistes zu unterstellen, da muss man doch eigentlich sagen, wir sind geistlich gestört, oder? Wenn meine Gedanken von Christus weggehen und nur noch bei mir landen und ich nur noch meine Möglichkeiten und Alternativen sehe, dann ist die Beziehung zum Heiligen Geist gestört. Und ich bin im Grunde geistesgestört, so viel es mich betrifft, und deshalb dem Untergang geweiht. Wenn nicht der Herr eingreift. Denn nur diejenigen, die der Herr oder denen der Herr mit ganz ernsten Herzensprüfungen, die er zunichte gemacht hat, bei denen wird man wohl echten Glauben finden. Und der Herr greift ein. Jedenfalls hier bei Jona. Jona ist nicht für immer untergegangen, obwohl er das bestimmt verdient hätte und andere schon für weit geringere Dinge das Leben verloren haben. Und das ist der bemerkenswerte Aspekt in diesem Buch. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum das Buch so bekannt ist. Gott bestellt diesen großen Fisch, der verschlingt Jona, und das ist seine Rettung. Eine ziemlich dramatische Rettungsaktion, aber sie verfehlt ihre Wirkung nicht. Jona tut Buße. Und darin kann er uns eben dieses Vorbild sein, dass er umkehrt zu Gott. Trotzdem war das eine unangenehme Situation für ihn. Muss man da noch einmal kurz drüber nachdenken. Erst in Todesangst und dann plötzlich in diesem Walfisch. Das Atmen fiel wahrscheinlich schwer. Es war feucht, mit Sicherheit eng. Bestimmt keine gute Luft. Ziemlich übler Gestank dürfte dort gewesen sein. Und ich finde es erstaunlich, an dieser Stelle schon von Rettung zu sprechen. Also, wenn wir das hier Vers 7, wenn wir das lesen: Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr, mein Gott. Das sagt er ja im Bauch des Fisches. Er ist ja noch gar nicht wirklich gerettet. Also zumindest mal ist er nicht ertrunken. Das ist so der erste Schritt. Aber in einem Fischbauch zu sein, ist noch nicht das, was man heutzutage unter Rettung verstehen würde. Vielleicht dann, nachdem er an Land gespuckt worden ist. Jona spricht hier schon von Rettung. Und im Grunde genommen besteht die Rettung doch eigentlich in erster Linie gar nicht darin, dass er an Land gespuckt worden ist, sondern darin, ja, worin besteht die Rettung? Dass Jona zu seinem Gott zurückgefunden hat. Jona ist umgekehrt. Jona hat sich wieder an Gott gewandt und hat seine Schuld nicht geleugnet, hat diese Schuld stehen lassen, hat sogar den Schiffsleuten gegenüber seine Schuld und seinen Herrn bekannt. Und in diesem Fisch hat er jetzt Gelegenheit, nicht nur um Rettung zu beten, sondern von ganzem Herzen zu Gott zurückzukehren. Er war lebendig. Und er hatte neue Hoffnung. Nachdem, ja, kann man sagen, nachdem er seinen Glauben verloren hatte. In Vers 5 sagt er ja, dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen. Ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Oder Vers 7, der Erderiegel schlossen sich hinter mir ewiglich. Und das in der Ferne von Gott. Wenn wir keine Chance, keinen Weg, keine Möglichkeit mehr sehen, zu Gott zu kommen, ja, was ist denn das anderes, als dass wir den Glauben verloren haben? Und nachdem Jona in seiner katastrophalen Situation auch seinen Glauben verloren hatte, hatte er jetzt neue Hoffnung. Er musste davon ausgehen, dass es aus war für ewig, aber Gott schenkt ihm zumindest einmal, dass er erst einmal überlebt. Hast du so etwas schon einmal erlebt, dass du den Eindruck hattest, es gibt keinen Zugang mehr zu Gott, keine Möglichkeit mehr, das Gebet kommt nicht mehr an oder wir können uns gar nicht mehr an Gott wenden? Es ist fürchterlich, Gottesferne erleben zu müssen, wenn man mal seine Nähe kennengelernt hat. Da braucht man von Hölle eigentlich gar nicht mehr reden im Sinne von Feuer und was es da alles für Bilder gibt. Allein dieses Gefühl, muss grausam sein. Vom Leben von Gott getrennt. In solchen Situationen gibt es zwei Möglichkeiten. Zwei Möglichkeiten, um damit umzugehen. Von Gott weg oder zu Gott hin. Die erste Möglichkeit, die wählte Kain. Lesen wir von dem 1. Mose 4, Vers 16. So ging Kain weg vom Angesicht des Herrn und wohnte im Land Not östlich von Eden. Oder Judas. Judas warf die Silberlinge in den Tempel, machte sich davon und ging hin und erhängte sich. Lesen wir in Matthäus 27, Vers 5. Aber Jona wählt den anderen Weg. Jona wählt den Weg zu Gott hin, und zwar mitten in seiner ausweglosen Situation, mitten im Bauch des Fisches, wo alles dunkel, feucht und unangenehm war und wo es fürchterlich stank. Da wählte Jona wieder den Weg zu Gott zurück und hat seine Flucht vor Gott beendet. In Vers 8 heißt es: Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn. Und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Jona traf die richtige Entscheidung. Er spricht aber auch von dieser anderen Möglichkeit, und zwar im nächsten Vers, im Vers 9. Dort heißt es: Die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. Wie traurig ist es, wenn Menschen, die einmal mit uns auf dem Weg waren, mit uns dem Herrn nachgefolgt sind, sich an nichtige Dinge halten und ihre Gnade verlassen. Viele sind mit uns auf dem Weg gewesen und folgen jetzt nicht mehr nach. Aber wie oft passiert es auch uns, wie oft passiert es auch mir im Kleinen, dass wir uns an Nichtigkeiten aufhängen und dadurch im Grunde die Gnade des Herrn gar nicht mehr in Anspruch nehmen, gar nicht mehr den Blick dafür haben. Der ist so schnell verloren in kleinen Situationen. Heute Morgen auf dem Weg hierher hat der Herr einen älteren Herrn auf dem Fahrrad, so einen Fahrradfahrer, direkt vor meine Nase gestellt. Ich habe natürlich geklingelt, wie man das auf dem Fahrrad so macht. Dann beschwert der Typ sich auch noch. Nicht verstanden, was er gesagt hat. Irgendwas. Habe ich ihn gefragt, ob er Augen im Kopf hat. Habe mich dann aber schnell besonnen, das ist ja klar, sonst wenn er keine Augen im Kopf hätte, könnte er ja nicht Fahrrad fahren. Und habe ihm dann empfohlen, sich mal eine Brille zuzulegen. Allerdings nicht in dem freundlichsten Tonfall. Da bin ich also durchaus noch im Wachstum, könnte ich also noch zulegen. Und noch viel besser wäre es doch eigentlich gewesen, vielleicht ein freundliches Wort zu finden oder wenn man schon irgendwie sich äußern muss, wenn ich es schon nicht ignorieren kann, eine Bemerkung, die zumindest dann auch mit einem Augenzwinkern das Ganze kokettierend irgendwie kommentiert. Es gibt auch andere Möglichkeiten zu kommunizieren. Mir fehlte in meiner Kommunikation die Gnade, weil ich mich an Nichtigem festgeklammert habe und weil ich in dem Moment einfach irgendwie den Herrn aus den Augen verloren hatte. Nun bin ich sehr dankbar, dass das Kleinigkeiten sind und nicht so eine große Sache wie bei Jona. Aber wir erinnern uns ja auch an Petrus, dem der Herr die Füße waschen wollte. Und Petrus sagt, nein, auf keinen Fall. Das Füßewaschen war ja die Arbeit eines Sklaven. Das wollte er nicht, dass sein Herr ihm die Füße wischt. Und was sagt Jesus? Petrus, wenn ich deine Füße nicht wasche, hast du keinen Teil an mir. Und da wollte Petrus dann plötzlich sogar gebadet werden. Und dann erklärt Jesus aber, worum es eigentlich geht. Wer gewaschen ist, hat nicht nötig, gebadet zu werden, außer die Füße, die werden nämlich immer wieder dreckig. Aber wenn wir von uns denken, wir hätten keine schmutzigen Füße, wir wären immer diejenigen, die klug, die drinnen sind, nicht die, die draußen sind, die eigentlich alles richtig machen, die dienstbereiten, die guten, dann stimmt das nicht. Dann sind wir bestenfalls Heuchler. Wenn schon Petrus schmutzige Füße hat, dann wird jeder von uns auch schmutzige Füße bekommen. Und zwar jeden Tag. Und wenn wir in einer Situation sind, wo wir merken, dass wir nicht weiterkommen, dann gebraucht der Herr solche Situationen, um uns auf ihn hinzuweisen. Wenn wir die Augen aufmachen, sehen wir noch viel mehr davon. Mir begegnet das ja auch immer, wenn ich Predigt vorbereite. Oft habe ich Schreibblockaden, sitze manchmal dann irgendwie eine halbe Stunde, Stunde irgendwie an einem halben Vers und die Zeit läuft und läuft und irgendwann ist der Tag zu Ende und ich denke, Mensch, das muss doch fertig werden. Wieso komme ich denn jetzt hier nicht weiter? Und alle Gedanken passen irgendwie nicht und ich verwerf sie wieder und wer weiß was alles. Manchmal dauert das eine ganze Zeit, bis ich dann bereit bin, mal vor dem Herrn auf meine Knie zu gehen und ihn zu fragen, was denn eigentlich los ist oder was er vielleicht mir sagen möchte oder wo ich vielleicht schon wieder anfange, mich auf meine eigene Kraft, auf meine eigenen Ideen, auf meine eigenen Möglichkeiten zu konzentrieren. Wir sind die Liste gerade eben durchgegangen. Wenn der Herr uns zurechtbringt, ist es unangenehm. Ich bin allerdings sehr dankbar, dass ich noch nicht im Bauch eines Fisches übernachten musste. Bei mir war das bisher alles deutlich besser. Und Jona schließt mit zwei guten Vorsätzen. Ich will, sagt er. Er steht wieder auf, trotz seiner ausweglosen Situation. Wir lesen das im Vers 10. Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen, sagt er hier zu Gott. Meine Gelübde will ich erfüllen. Hilfe ist bei dem Herrn. Der ist witzig. Wie soll denn das funktionieren im Bauch eines Fisches? Wie will man da ein Opfer bringen oder Gelübde erfüllen? Doch gnade uns Gott, dass wir diese guten Vorsätze nicht erst fassen, wenn wir so tief gesunken sind. Mit Dank Gott Opfer bringen und die Gelübde erfüllen, ist etwas, was wir eigentlich immer tun sollten, was wir eigentlich am besten auch immer tun wollen sollten. Es ist gut, wenn wir auch wollen und das nicht als eine Last, als eine Strafe empfinden, sondern aus dem Wollen, aus der Liebe heraus bereit sind, diese Dinge zu tun für Gott. Und erst recht wollen wir an Jona denken, für das Mal, wenn es uns das nächste Mal richtig dreckig geht, damit wir auch dann die richtige Entscheidung treffen. Wo finden wir Hilfe? Ja, wo sonst, wenn nicht bei Gott? Nirgends. Jona schreibt hier, Hilfe ist bei dem Herrn. Oder in der Apostelgeschichte lesen wir, Kapitel 4, Vers 12, und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Und dann kommt Vers 11, und der Herr sprach zu dem Fisch, und er spie Jona aus ans Land. Gerettet. Jona hat die Zeit im Bauch des Fisches überwunden. Und im Neuen Testament lesen wir in Offenbarung 3, Vers 5, wer überwindet, der wird so mit weißen Kleidern bekleidet werden und ich werde seinen Namen aus dem Buch des Lebens nicht auslöschen und seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Lasst uns am Ende noch einmal gemeinsam zusammensammeln, worum Jona hier in seinem Gebet eigentlich den Herrn gebeten hat. Ich lese noch mal vor, das Gebet ab Vers 2. Und ihr achtet nochmal drauf, welche Anliegen, welche Bitten Gott vor Jona bringt. Vers 2. Und Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott, im Leibe des Fisches und sprach, ich rief zu dem Herrn in meiner Angst und er antwortete mir. Ich schrie aus dem Rachen des Todes und du hörtest meine Stimme. Du warfst mich in die Tiefe mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen. Ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Wasser umgaben mich bis an die Kehle. Die Tiefe umringte mich. Schilf bedeckte mein Haupt. Ich sank hinunter zu der Bergegründe. Der Erderiegel schlossen sich hinter mir ewiglich. Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt. Herr, mein Gott, als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen, Meine Gelübde will ich erfüllen. Hilfe ist bei dem Herrn. Und was habt ihr festgestellt? Erstaunlich, oder? Jona bittet nichts. Er lobt Gott, er preist ihn, er dankt ihn, aber er bittet um nichts. Ohne eine Bitte, ohne eine Forderung kommt er völlig blank zu seinem Gott. Er hat völlig vor Gott kapituliert. Möge der Herr schenken, dass wir das auch tun. Und ich hoffe und bete, dass der Herr bei mir nicht ganz so harte Bandagen dafür benötigt, wie das bei Jona der Fall war. Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn. Und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Hilfe ist bei dem Herrn. Jona 2, die Verse 8 und 10c. Amen.